Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, wie die Chip-Krise die globale Wirtschaft im Griff hat. Es ist Freitag, der 11. Juni 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderung. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Wer künftig Märkte dominieren will, muss sich rasch digitalisieren. Das Schlüsselprodukt dafür sind Halbleiter, landläufig Chips genannt. In modernen Produkten sind sie es, die sämtliche Abläufe steuern und organisieren. Smartphones etwa wären ohne sie schlicht unmöglich. Auch im Pkw gibt es kaum noch eine Funktion, die ohne Chips auskommt. Egal, ob es sich um Lenken dreht, Steuern, Schalten, Bremsen. Vom autonomen Fahren mal ganz zu schweigen. Das Problem ist nun, es gibt neuerdings zu wenige von diesen Chips. Autohersteller mussten deswegen schon mehrfach die Produktion aussetzen. Das Problem ist aber noch viel größer, denn weil Chips darüber entscheiden, wer künftig welche Märkte beherrscht, hat das Thema die Schaltzentralen der Supermächte USA und China erreicht. Halbleiter sind zu einem Konfliktstoff der globalen Machtpolitik geworden. Höchste Zeit also für ein paar relevante Fragen und Antworten. Etwa, woher kommt der Mangel eigentlich? Läuft die europäische und deutsche Wirtschaft Gefahr, abgehängt und ausgehungert zu werden? Und wie erfolgversprechend sind die Initiativen in Europa, den Chipmangel zu beheben? Ich bin Sven Clausen und diskutiere heute, wie Sie es von uns kennen, mit zwei meiner Kollegen, die dazu in den vergangenen Tagen und Wochen recherchiert haben und uns deswegen auf den Stand der Dinge bringen können. Angela Meyer, Korrespondentin und Reporterin des Manager-Magazins mit Sitz in München und langjährige Beobachterin der Halbleiterindustrie, ist bei uns. Guten Morgen, Angela.
Ja, guten Morgen, Sven.
Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Angela, bevor wir loslegen, würde ich für unsere Hörerinnen und Hörer und ein bisschen auch für mich gern ein paar technische Begriffe mit dir klären, die wir im Eifer der Diskussion sicherlich gleich immer mal wieder benutzen werden. Ist okay?
Selbstverständlich.
Dann fange ich an. Warum sind Nanometer in der Chipindustrie so wichtig?
Ja, da würde ich gern kurz vorausschicken. Generell ist das Wachstumsprinzip der Halbleiterindustrie ja seit ihrer Erfindung, dass die Halbleiter immer kleiner werden. Da ist die Frage, wie misst man das? Und die Messgröße dafür sind die sogenannten Strukturgrößen. Und das wiederum ist die Größe der Transistoren auf einem Chip. Und diese Größe der Transistoren auf einem Chip, wiederum, das wird in Nanometern gemessen. Und das Kleinste, was im Moment in einer Chipfabrik überhaupt in Serie gefertigt wird, das sind 5 Nanometer. Das ist für mich eine Größe, die ist unglaublich winzig. Also wenn man das sozusagen umrechnet, sind das 5 Millionstel Millimeter. Also wenn wir uns zum Beispiel mal ein 50-Cent-Stück vorstellen, also ein Chip, der so groß ist wie ein 50-Cent-Stück, da passen dann mit einer 5-Nanometer-Technologie 40 Milliarden Transistoren drauf. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so wichtig, diese Größendiskussion? Das liegt daran, also je kleiner diese Strukturgrößen sind und desto mehr Funktionen kann man eben draufpacken auf einen Chip und desto effizienter und stromsparender arbeitet der Chip. Das ist zum Beispiel vor allem bei iPhones wichtig. Ja, deswegen stecken zum Beispiel in einem iPhone 12, was im Moment aktuell ist, natürlich immer der Chip der allerneuesten Generation. Also möglichst viele Funktionen, möglichst wenig Stromverbrauch. Und das ist im Moment eben der 5-Nanometer-Chip.
Super, habe ich verstanden. Vielen Dank. Was sind Fabs?
Das geht deutlich kürzer. Fab ist einfach die Abkürzung für eine Chipfabrik.
Und was sind Foundries?
Eine Foundry ist ein Auftragsfertiger von Chips. Und zwar läuft es so, dass die eigentlichen Chiphersteller, also die Namen, die wir so kennen, das sind zum Beispiel die amerikanischen Hersteller Qualcomm oder Broadcom oder eben auch Apple. Apple ist auch ein Chiphersteller de facto. Oder eben auch der Münchner Chiphersteller Infineon, das ist der größte deutsche Chiphersteller. Diese Hersteller machen das Chip-Design. Das heißt, sie machen quasi einen Bauplan für die Chips. Und die Foundry, die produziert eben nach diesem Bauplan
kommen wir zu meiner letzten Frage. Wer ist TSMC?
Wenn ich das ausspreche, ist das die Taiwan Semiconductor Manufacturing Group. Die hat also, wie der Name schon sagt, den Sitz in Taiwan. Und die TSMC ist eine reine Foundry, und zwar die größte Foundry der Welt. Also die TSMC fertigt quasi für jeden, der irgendwie Chips braucht. Also ich hatte ja schon gesagt, die Chips fürs iPhone, 5 Nanometer Chips, das ist TSMC, oder für die PlayStation. Aber auch sehr viele Chips, die in Autos benötigt werden, werden auch von TSMC, also auch in deutschen Autos benötigt werden, werden von TSMC gefertigt.
Also eine große faszinierende Industrie, die für eigentlich alles, was gerade so modern ist und an heißen Produkten nachgefragt wird, extrem relevant ist. Jetzt haben wir eingangs geschildert, es gibt ein großes Problem, nämlich Mangel an Chips. Wie schlimm ist das Problem?
Ja, du hattest es ja schon erwähnt, die Probleme der Autoindustrie, die die Werke zum Teil stoppen mussten. Das Problem geht bei Weitem darüber hinaus. Also die Auslieferung des iPhone 12 musste zum Beispiel verschoben werden, weil auch Apple nicht genug Chips bekommen hat. Auch im Maschinenbau gibt es Klagen, dass sie nicht an Chips kommen. Das Problem ist, dass man heutzutage immer, wenn irgendwo Strom oder Daten fließen, braucht man Chips. Und nun war die Chipbranche schon immer zyklisch. Das heißt, es gab immer mal wieder temporär Chipmangel. Und dann hat man eben neue Fabriken gebaut. Und dann gab es eine Zeit lang ein Überangebot. Und dann ging das Gleiche wieder von vorne los. Und was jetzt heute neu ist, und das ist auch durch die Corona-Pandemie so entstanden, wir haben jetzt wirklich eine strukturelle Veränderung, dass wir dauerhaft oder zumindest wirklich absehbar auf viele Jahre hinweg mehr Chips brauchen, und zwar deutlich mehr Chips. Weil durch die Pandemie die Digitalisierung sämtlicher Arbeits- und Lebensbereiche beschleunigt worden ist. Stichwort Homeoffice natürlich, aber zum Beispiel auch im Maschinenbau ist es so, dass zum Teil dann nicht mehr eine Person vor Ort die Maschinen in Betrieb nimmt, sondern auch das kann man remote machen. Und auch dafür braucht man natürlich Chips.
Die Frage ist, wie lange wird das dauern?
Ja, natürlich wird jetzt überall massiv investiert. Das Problem ist, dass es natürlich eine Zeit lang dauert. Also eine neue Chipfabrik zu bauen, wenn ich auch den Reinraum bauen muss, das dauert mindestens 2 Jahre. Und deswegen wird der Chipmangel eben noch mindestens bis Mitte 2022 anhalten. Es gibt auch eine Studie von der Boston Consulting Group, die sogar bis Ende 2022 ausgehen.
Ein Unternehmen müssen wir hier erwähnen, das wir noch gar nicht erwähnt haben. Das war bis vor ein paar Jahren so als Inbegriff des Chip-Konzerns stand. Viele von uns hatten so einen kleinen Aufkleber auf dem Laptop oder Computer, da stand Intel Inside drauf. Was ist denn mit denen eigentlich? Die waren doch mal der Gigant der Branche.
Ja, genau, aber die guten Zeiten sind schon länger vorbei. Also Intel hat das Problem, dass sehr große Stammkunden, wie zum Beispiel auch Apple oder Microsoft, Prozessoren inzwischen als Kernkompetenz ansehen und deshalb selbst entwickeln. Und das heißt, dass Intel eigentlich ständig Geschäft entwickelt. Und obwohl wir im Moment einen unglaublichen Aufschwung der Chipbranche sehen, ist Intel wirklich der einzige der Top 10 Chiphersteller auf der Welt, der derzeit schrumpft. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Intel technologisch den Anschluss eben zu TSMC, aber auch zu Samsung, das ist der zweite große Asiate, der auch eine Foundry hat, den Anschluss eben verloren hat. Und also Intel hat gerade mal eine 10-Nanometer-Produktion am Laufen. Also wie gesagt, TSMC und Samsung schaffen 5 Nanometer. Und bei Intel gab es Riesenprobleme, auch nur diese 10-Nanometer-Produktion in Betrieb zu nehmen. Und jetzt versuchen sie gerade mal eine 7-Nanometer-Produktion hinzustellen. Und wenn man das eben auch mit den Asiaten vergleicht, da liegt Intel mehrere Jahre zurück.
Martin Angela hat jetzt ja beschrieben, warum die Branche so enorm wichtig ist und auch, woher dieser Chipmangel kommt. Wie gefährlich ist denn die von Angela beschriebene Situation für Europas Industrie?
Ja, ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen kurzfristig beziehungsweise mittel- und langfristig. Also kurzfristig, denke ich, ist es nicht wirklich gefährlich, sondern hier und da störend, aber beherrschbar. Und mittellangfristig ist aber tatsächlich ein ernstes Problem, das entstehen kann. Das Schöne an der mittellangfristigen Sache ist natürlich, man kann sie noch beeinflussen. Ich komme mal zu dem kurzfristigen, blätter mal meine Sicht der Dinge auf. Ich nehme mal das Beispiel BMW. Bei BMW geht man davon aus, dass man 50.000 Autos dieses Jahr wegen der Chipkrise möglicherweise weniger produzieren kann. Das sind so bei rund 2,5 Millionen, die man insgesamt im Jahr produziert, jetzt nicht so schrecklich viele und ist, glaube ich, beherrschbar. Insgesamt muss man ja sagen, dass die Autoindustrie in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, recht gut verdient, recht gut bis sehr gut verdient. Das heißt also, selbst wenn man ein paar Umsatzausfälle hat, kann man damit ganz gut umgehen. Zumal, wenn die Nachfrage hoch ist nach Autos und man die nicht so richtig bedienen kann, muss man auch keine Rabatte geben. Also die Gewinne bleiben hoch. Mache ich mir keine Sorgen. Ich habe diese Woche mit dem Chef eines großen Zulieferers gesprochen. Der geht auch davon aus, dass ab dem 4. Quartal dieses Jahres, dass zumindest die Chipkrise so eingedämmt wird, dass es nicht mehr zu wirklichen Produktionsausfällen kommt. Okay, das ist das Kurzfristige, würde ich sagen, absolut beherrschbar. Wir werden alle ein gutes Jahr haben und vielleicht kommt ein Auto ein bisschen später, was man sich bestellt, aber das war's dann auch. Was passiert, sage ich mal, wenn Taiwan als Lieferland ausfällt? China, die Volksrepublik, sieht das ja als Teil ihres Staatsgebietes, ne? Obwohl es das bisher nicht war, aber und sie sind natürlich so übermächtig groß, dass das durchaus die Gefahr besteht, dass die Volksrepublik sich Taiwan einverleibt. Das ist natürlich für die Menschen in Taiwan ein ganz großes Problem, aber mittelfristig ein gewisses Problem natürlich dann auch für die europäische Industrie. Denn wir wissen nicht, ob wir dann weiterhin die Chips bekommen. Das ist ja dann Krieg, ne? Das ist der eine Punkt. Zum anderen, mittelfristig, wir rechnen eben mit einem stark steigenden Bedarf an Chips. Und allein aus technologischen Gründen. Das heißt, die beiden Sachen zusammengenommen, würde ich sagen, ja, ich glaube, man muss was tun.
Nun ein Hinweis des Werbepartners O2 Business. Sie suchen eine intelligente Netzwerklösung für den Mittelstand? O2 Business macht's möglich. Mit dem neuen O2 Business Smart Network werden Standorte einfach und sicher per SD-WAN vernetzt. Für mehr Bandbreite und höhere Ausfallsicherheit. Dank easy-to-use Benutzeroberfläche haben Sie jederzeit einen transparenten Überblick über Ihr Netzwerk und können viele IT-Herausforderungen leichter meistern. Alle Infos und Ihr individuelles Angebot jetzt auf o2business.de.
Es passiert ja immerhin eine ganze Menge, Angela. Ich habe bei dir gelesen, dass die Chipbranche insgesamt allein im Jahr 2021 rund 120 Milliarden Dollar investiert. Das müsste doch eigentlich das Problem lösen, um die Kapazitäten aufzubauen. Und das ist jetzt aber so ein bisschen die Frage, wenn das nicht alles in Taiwan passiert, dann auch dieses politische Spannungsfeld umgehen.
Naja, das politische Spannungsfeld, hat Martin ja auch gesagt, ist eher sozusagen ein mittelfristiges Problem. Und diese Investitionen sind in diesem Jahr geplant, 120 Milliarden Dollar. Und das wird natürlich helfen, die Probleme zu lindern. Aber wie gesagt, es dauert 2 Jahre, eine Chipfabrik zu bauen. Wenn ich es heute investiere, heißt nicht, dass ich morgen da schon einen Chip rauskriege. Das dauert dann eben noch ein bisschen. Und außerdem gibt es eben die verschiedensten Kategorien von Chips und das wird jetzt nicht für alle Kategorien gelten, dass sofort diese Investitionen dann auch in eine Produktion von Chips dann münden. Das dauert einfach. Und ein weiteres Problem ist außerdem, dass es auch bei den Herstellern von Maschinen, also die diese Fabriken ausrüsten, die kommen auch kaum nach und die haben auch lange Wartezeiten.
Okay, einige Medien haben ja zuletzt Bosch wie den Heiland gefeiert, weil der Konzern eine Chipfabrik in Dresden in Betrieb genommen hat. Eine Investitionssumme von rund 1,2 Milliarden Dollar waren das. Das wäre dann 1% der Gesamtinvestitionen. Macht also nicht den Unterschied oder eben gerade doch, weil das in ein Marktsegment stößt, das du ja gerade genannt hast. Man muss schon sehr genau schauen, in welcher Nanometerklasse man sich bewegt. Also wie ist diese Investition zu bewerten?
Also erstmal ist es natürlich ein tolles Signal, auch für den Standort Dresden, der ja seit Jahren in Deutschland oder Jahrzehnten auch schon also Silicon Dresden sozusagen ist, also der Standort für Chips. Andererseits ist es natürlich in der Tat im Gesamtkontext ist es keine große Investition, wird aber natürlich Bosch helfen, also vor allem die eigene Chipversorgung zu verbessern. Die Chips gehen jetzt zunächst mal in die Elektrowerkzeuge und dann eben auch in die in die Komponenten für die Automobilindustrie. Insofern ist es sicherlich eine betriebswirtschaftlich tolle Sache. Also es muss sich für Bosch ja auch betriebswirtschaftlich rechnen. Der Hauptengpass, der im Moment besteht, ist aber an sogenannten Mikrocontrollern. Und das ist eine ganz andere Architektur von Chips. Und das ist eben eine Chip-Kategorie, die primär von Auftragsfertigern wie TSMC geliefert wird. Und da ist eben der Riesenengpass und da hilft die Bosch-Fabrik leider gar nichts.
Natürlich, genau richtig, was Angela sagt. Vielleicht noch ein bisschen ergänzend. Bosch hat ja aus seiner Sicht ein ganz großes Spielfeld, das immer größer wird mit der Leistungselektronik. Also all dem, was uns so im Auto über elektronische Stabilitätsprogramme wie ESP oder halbautonomen Fahren bekannt ist. Man kann ja eben im Stau inzwischen fahren, ohne selbst zu fahren, macht das Auto für einen. Und das wird immer mehr, das ist ein Riesengeschäftsfeld und Bosch wird weiterhin da rein investieren. Die bauen ja auch Sensoren selbst, das sind weitere elektronische Teile, die man für vielerlei Dinge braucht und eben auch Chips. Aber das ist relevant, aber ist eben ein kleines Segment insgesamt.
Nach dem, was ich jetzt verstanden habe, werden wir auf jeden Fall auf absehbare Zeit davon abhängen, dass die globalen Lieferketten funktionieren, sind wir sowieso, aber bei dieser Schlüsselindustrie, bei dieser Schlüsseltechnologie nun mal auf jeden Fall. Daran gibt es aber nach den Corona-Erfahrungen erhebliche Zweifel und die Spitzenpolitik hat diese Zweifel auch. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, $50 Milliarden zu investieren, um die Chipindustrie zu stärken. Und Thierry Breton, der Binnenmarktkommissar der EU, der wirbt auch für eine staatlich geförderte Mega-Fab in Europa. Angela, vielleicht kannst du beschreiben, wie das politische Kalkül dahinter ist.
Ja, gerne. Also das große Ziel von Breton ist, dass wir mittel- und langfristig in Europa mehr Autarkie beim Thema Chips haben. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz sehr sinnvolles Ziel. Also im Moment ist die Lage so, dass Europa nur knapp 10% aller Chips auf der Welt produziert. Und das ist ungefähr die Hälfte von dem, was Europa selber verbraucht. Und das Ziel von Breton ist, dass Europa diesen Produktionsanteil bis zum Jahr 2030 auf 20% verdoppelt. Es wäre ein Riesenschritt. Es glauben auch, ich habe noch keinen getroffen, ehrlich gesagt, oder gesprochen, der glaubt, dass das machbar ist, weil es eben eine Industrie ist, die ja, wo die Fortschritte sehr langsam und über Jahre und Jahrzehnte gehen. Also Breton ist aber, es ist ja eher so ein, sagen wir mal, ein Gesprächspartner nannte ihn so ein bisschen eine Heißdüse. Also es ist jemand, der sehr, sehr ambitioniert ist und groß denkt. Und sein Ziel, was er verkündet hat, ist eben eine Megafab mit Chips der allerneuesten Generation. Also das ist sozusagen die Kategorie 5 Nanometer oder weniger. Also das, was TSMC und Samsung so machen. Das ist einerseits natürlich verlockend zu sagen, wir wollen jetzt hier auch die neueste Technologie in Europa haben. Andererseits braucht diese Chips in Europa aber praktisch niemand, weil diese Chips in eben iPhones, in Computer, in Unterhaltungselektronik gehen. Und diese Industrie sitzt nicht in Europa, sondern eben primär in Asien. Und das ist so ein bisschen der Haken am Bretons Plan.
Martin?
Wenn man es noch ein bisschen größer politisch aufblättert, dann sieht man ja, dass man in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf eine klare bipolare Weltordnung hinausläuft. Davon gehen zumindest die USA aus unter Joe Biden. Das heißt auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite China, so wie wir das früher von USA und Sowjetunion kannten. Und die anderen Mächte auf der Welt orientieren sich dann zum einen oder zum anderen. Davon kann man zumindest ausgehen, dass es so kommt durch den Aufstieg Chinas. Und die EU und insbesondere Deutschland sind natürlich immer in Treue fest, verbal zu den westlichen Werten, dem westlichen Lager angehörig. Gleichzeitig aber versuchen sie natürlich auch mit China Geschäft zu machen, auch wenn man das jetzt nicht als ein demokratisches System ansieht und natürlich auch nicht ansehen kann. Das ist so eine Art von Schaukelpolitik, nenne ich es mal, die eher dem westlichen Lager angehört. Man will sich alle Optionen offen halten. Und wenn man sich Optionen offen halten will, dann ist es natürlich auch sinnvoll für Eventualitäten, wir sprachen vorher Taiwan an, was passiert mit Taiwan, gerüstet zu sein. Insofern würde ich sagen, das ist sinnvoll, genauso wie es unternehmerisch sinnvoll ist. Politisch ist es sinnvoll, unternehmerisch ist es sinnvoll, weil wir ja auch keine Smartphones mehr hier produzieren werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt als nächstes die Quantencomputer hierher und dann brauchen wir den Stoff. Also sprich, es könnte schon sinnvoll sein, jetzt wirklich was zu unternehmen.
Angela, findest du das auch sinnvoll?
Ja, also ich finde auch, man sollte was tun. Halbleiter sind strategisch wichtig und das sieht China so, das sieht Joe Biden so, das sollten wir in Europa auch so sehen. Und ich glaube auch, dass es ohne Staatsgeld nicht gehen wird, aber ich denke, man sollte es etwas anwendungsorientierter machen und schon versuchen, die Chips erstmal sozusagen wieder aufzubauen, also diese Technologie wieder aufzubauen, die wir hier in Europa auch brauchen. Und von da aus kann man das dann auch noch natürlich weiterentwickeln.
Wie sieht das denn die Industrie eigentlich, den Plan von Breton? Steht sie dem aufgeschlossen gegenüber?
Also bei der Autoindustrie ist es so, aber auch bei anderen, mit denen wir gesprochen haben, Angela vor allem, aber auch ich hier gelegentlich. Im Prinzip ist jeder dafür, aber keiner will dafür zahlen. Ist klar. Also jeder findet das gut, dass wir eine Basis für eine Chip-Industrie haben oder die Basis zumindest stärken. Aber Volkswagen zum Beispiel wird die Chips nicht selbst bauen. Also die werden schon mit dem Kernteam versuchen, besonders leistungsstark und auf ihre künftigen Bedürfnisse fokussiert Chips zu designen. Aber herstellen wird das dann ein Auftragsfertiger. Sie haben eben gemerkt, dass Tesla das tut, ja, und dadurch auch in Teilbereichen wirklich besser ist als sie. Also da werden sie nachziehen, das werden andere Autokonzerne auch machen, aber sie werden nicht selbst in Chipfabriken investieren. Das heißt, sie werden jetzt auch nicht mit ein paar Milliarden Euro den Breton-Plan unterstützen.
Aber die Nachfrage wird da sein für den Auftragshersteller, ganz offensichtlich.
Ja, klar. Die Frage ist, verpflichtet man sich jetzt dazu, in ein paar Jahren dann dort auch abzunehmen. Bei der Batteriezellenherstellung war das so ein Problem. Bosch hatte ja lange überlegt, Batteriezellen herzustellen und hat sich dann 2018 dagegen entschieden. Und ein Grund unter mehreren war, dass die Autohersteller auch damals nicht gesagt haben, ja okay, wenn du das da hinstellst, lieber Bosch, dann nehmen wir dir auch x Menge ab jedes Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähnlich ist, weil man würde natürlich von Seiten der Autoindustrie erstmal gucken, ja, wo ist denn dann später das beste Angebot, technologisch und vom Preis her.
Angela, wie schätzt du die Nachfrage seitens der Industrie ein nach Chips made in Europe?
Im Moment ist es so, dass die besten und kostengünstigsten Chips in sehr vielen Kategorien einfach in Taiwan und Südkorea gefertigt werden. Und aus Sicht der Industrie, solange diese Lieferkette funktioniert, gibt es ja wenig Grund, das zu ändern. Langfristig ist es natürlich aus Europas Sicht sinnvoll, dass wir da als Kontinent und auch als unsere Industrie nicht so davon abhängig sind. Jetzt ist die Frage, wie kann man das überhaupt hier aufbauen? Und wie gesagt, deswegen will Breton diese Megafab. Das muss aber auch jemand erstmal bauen wollen, selbst wenn er Subventionen anbietet. Und im Moment gibt es sehr wenig Interesse, also so eine Megafab hier in Europa überhaupt zu bauen. Also TSMC und Samsung, die bauen jetzt große Fabs in den USA, wo auch wichtige Abnehmer sitzen, eben zum Beispiel Apple, Microsoft und so weiter. Aus deren Sicht ist es nicht rentabel, sowas in Europa aufzubauen, selbst wenn man damit Subventionen bekommt. Intel ist die einzige Firma, die sich wirklich positioniert hat, eine Foundry neuester Technologie hier in Europa aufzubauen. Da ist aber die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil Intel das bisher nicht macht und zum Beispiel überhaupt keine Autochips herstellt. Also Infineon arbeitet nicht mit Intel, NXP, was ein großer niederländischer Chiphersteller ist, arbeitet nicht mit Intel. Und auch die Technologiebasis ist unterschiedlich. Insofern ist der Vorschuss von Intel aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll für Europa, dass man da eben Subventionen reinsteckt, damit Intel den technologischen Rückstand aufholen kann.
Also die grundsätzliche Logik für so eine Mega-Fab in Europa, die ist da, aber es braucht möglicherweise einen langen Atem, da heißt diese Thierry Breton, um das wirklich dann umzusetzen und die Industrie davon zu überzeugen, die europäischen Chips am Ende auch nachzufragen. Angela, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Martin, ganz herzlichen Dank.
Ja, sehr gern. Danke.
Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die Hintergründe des kalten Halbleiterkriegs wissen wollen oder generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website. Es ist wirklich nicht zu übersehen. Angela Meyer, Martin Noé und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.